Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Armut in einem reichen Land. Ja, das gibt es in Deutschland. Und betroffen sind davon insgesamt 2,8 Millionen Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. Das belegt der heute vorgelegte Kinderarmutsbericht. Was das für ihre Bildungschancen und damit für ihr späteres Leben bedeutet, darum geht es heute bei Campus und Karriere. Außerdem nehmen wir in unserem Schwerpunkt heute die neue Normalität in der Weiterbildung unter die Lupe. Ich bin Thekla Jahn, schön, dass Sie dabei sind. Die Dimension ist erschreckend. Mehr als jedes fünfte Kind in Deutschland lebt in armen Verhältnissen. Das heißt, in einem Haushalt, der auf Hartz IV angewiesen ist oder aber weniger als 60% des Durchschnittseinkommens zur Verfügung hat. Die Bertelsmann Stiftung hat die Zahlen heute in ihrer neuen Studie veröffentlicht. Sie haben es möglicherweise schon bei uns im Programm gehört. Das Resümee der Analyse: Die Kinderarmut in Deutschland sei eine unbearbeitete Großbaustelle. Im bundesweiten Durchschnitt hat sich keine grundlegende Verbesserung eingestellt. Welche Auswirkungen hat das auf die Bildung und damit die Teilhabe an der Gesellschaft für die bald 3 Millionen betroffenen Kinder und Jugendlichen? Das will ich jetzt besprechen mit Ulrich Schneider. Er ist Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Gesamtverbandes. Herr Schneider, als Sie die neuen Zahlen gesehen haben, was ist Ihnen da sofort durch den Kopf geschossen?
Naja, im Grunde genommen irgendwie und ewig grüßt das Murmeltier. Also das sind Zahlen, die kennen wir aus dem Vorjahr, die kennen wir aus dem Vorvorjahr im Prinzip. Und das ist genau das Traurige. Das sind Zahlen, die wirklich sich Jahr für Jahr wiederholen, und immer wieder hören wir dann die politischen Sonntagsreden. Jetzt wird aber angepackt, jetzt wird was getan, im nächsten Jahr kommt schon wieder die nächste Katastrophenmeldung, wie jetzt von Bertelsmann. Das Problem ist wirklich in Deutschland, dass diese Kinderarmut hausgemacht ist. Wir sind ein ungeheuer reiches Land mit über 3 Billionen Inlandprodukt. Bräuchten wir Armut nicht dulden, wir könnten sie beseitigen, aber es passiert nichts.
Die Bertelsmann Stiftung hat bei ihrer Untersuchung auch gezeigt, dass es regionale Unterschiede in Deutschland gibt, was die Kinderarmut angeht. Ja. In Bayern zum Beispiel gibt es aktuell nur in Anführungszeichen eine Kinderarmut von 6,3%. In den 5 ostdeutschen Bundesländern liegt die durchschnittliche Kinderarmut bei 16,9%, im Saarland sogar bei 19,1% und in Berlin bei 27%. Und Bremen ist der absolute Spitzenreiter, traurigerweise mit 31,6%. Was wird das für Deutschland bedeuten, diese regionalen Unterschiede?
Also Deutschland ist mittlerweile regional tief gespalten. Das ist nicht mehr der reine Ost-West-Unterschied, sondern das sind auch Flecken in Westdeutschland, wo wesentlich mehr Kinderarmut noch herrscht als in Ostdeutschland. Problemregion Nummer 1 ist ganz klar das Ruhrgebiet. Mittlerweile, es kommt nicht aus seinen, sagen wir, Problemen des Strukturwandels heraus. Es hat die größte Zunahme an Armut insgesamt und auch ein ungeheuer hohen Armutsstand. Wir werden, wenn wir Armut bekämpfen wollen, Geld nicht weiter mit der Gießkanne verteilen können, sondern müssen auch schauen, was da regional passiert. Wenn zum Beispiel ein Haufen Geld ausgegeben wird für digitale Infrastruktur an Schulen, dann kann das nicht sein, dass der größte Batzen irgendwo am Tegernsee landet und Gelsenkirchen kaum was hinfließt. Aber so sind im Moment die Verteilungswirkungen. Das heißt, auch hier müssen wir neu denken. Wir brauchen regionale Ausgleiche, wenn wir Armut in der Fläche besiegen wollen.
Herr Schneider, welche Auswirkungen hat die Kinderarmut auf die Bildung, auf die Bildungschancen, auf damit natürlich auch ein gelingendes Leben, ein gelingendes Arbeitsleben, eine gelingende Teilhabe an der Gesellschaft?
Deutschland ist durch das Armutsproblem von Kindern weit weg von Chancengerechtigkeit, geschweige denn Chancengleichheit. Das Problem ist, dass die Kinder, die in Armut aufwachsen müssen, ganz klar die wesentlich schlechteren Bildungsmöglichkeiten mitbringen. Bertelsmann-Studie hat das gerade wieder deutlich gemacht. Den Kindern fehlt zu Hause häufig ein schlichter Rückzugsraum, wo man mal seine Ruhe hat, wo man mal Hausaufgaben in Ruhe machen kann. Diesen Kindern fehlt häufig die technische Ausstattung, die heute verlangt wird an Schulen, gerade an Oberschulen, wenn wir hier an PCs denken etc. Und gerade in der Corona-Zeit, wo es um Homeoffice ging, hat sich gezeigt, arme Kinder waren aufgrund ihrer materiellen Armut der Familien völlig abgehängt. Da war dann eben nur der alte, verschrottreife PC, an dem plötzlich 3 Kinder ihre Schulsachen machen sollten und vielleicht noch ein Elternteil Heimarbeit machen sollte. Sowas kann nicht gelingen. Wenn dann noch hinzukommt, was wir häufig haben bei armen Familien, dass hier ein Migrationshintergrund ist und die Eltern nicht besonders gut Deutsch sprechen, dann ist einfach Schicht, dann ist die Unterstützungsmöglichkeit der Familie nicht mehr gegeben. Und dann haben diese Kinder die ganz, ganz schlechten Chancen, rein technisch. Aber es kommt noch ein psychologischer Punkt dazu. Kinder müssen motiviert sein, um sich zu bilden. Sie müssen wissen, dass es sich lohnt. Und sie müssen Spaß dran haben. Und wesentliche Voraussetzung dafür ist, dass die Kinder wissen, sie gehören dazu, zu dieser Gesellschaft. Aber diese Erfahrung machen sie nicht, wenn sie materiell bedingt nie mithalten können, nicht zum Kindergeburtstag gehen können, nicht ins Kino mitgehen können und so weiter, wenn sie einfach früh merken, wir sind anders, wir gehören nicht dazu. Und das Zweite, was schlimm ist für arme Kinder, sie bekommen sehr schnell mit, dass ihre Familienmitglieder ganz schlechte Perspektiven haben, dass sie sich vielleicht abrackern und trotzdem auf keinen grünen Zweig kommen oder immer wieder arbeitslos werden. Und so kann ein Kind keinen Lebensmut entwickeln und Kinder ohne Lebensmut lassen sich nicht bilden.
Genau, das ist unser großes Problem in Deutschland, Motivation für alle herzustellen. In der Corona-Krise, Sie haben es gerade gesagt, hat sich durch den Lockdown und die Situation in den Familien noch einmal die Situation für arme Kinder verschärft. Jetzt ist natürlich die wichtige Frage, weshalb funktionieren die vielen finanziellen Unterstützungsmaßnahmen, die es ja gibt? Warum funktionieren die nicht? Warum haben die keine Auswirkungen wie gewünscht? Also es gibt das Kindergeld, es gibt Kinderfreibeträge, es gibt Kinderzuschläge, Kinderregelsätze, Pauschalen des Bildungs- und Teilhabepakets. Warum greifen die nicht?
Na, weil jede einzelne Maßnahme für sich halbherzig ist. Also es ist gleich, als würde ich ein Auto bauen und dann mich nicht so richtig entscheiden können, was ich da rein investieren will. Und dann verzichte ich auf ein Rad und habe dann ein Auto mit drei Rädern. So funktioniert im Moment Bekämpfung von Kinderarmut. Es kann nicht funktionieren, wenn ich zum Beispiel Regelsätze kreiere, dass es das, womit ein Kind über den Monat gebracht werden soll, von vielleicht 300 Euro. Das haut einfach nicht hin, das weiß jeder, der Kinder hat. Es kann nicht funktionieren, wenn ich Schulleistungen übernehmen will, also finanzielle Leistungen, und dann für das ganze Schuljahr gerade mal 150 Euro ansetze, obwohl jeder weiß, Schule ist viel, viel teurer, gerade mit Rechner und was man da alles braucht. Oder es kann beispielsweise überhaupt nicht funktionieren, wenn ich großspurig politisch Teilhabe für alle verspreche und den Kindern dann monatlich einen Gutschein von 15 Euro gebe für Klavierunterricht, für Sportunterricht, Vereinswesen und was sie alles davon bezahlen sollen. Das sind Nebelkerzen. Das ist keine wirklich durchgreifende Politik. Und deswegen hat man immer den Eindruck, es wird wahnsinnig viel gemacht, aber passieren tut eigentlich nichts.
Da greifen jetzt natürlich auch an den Schulen die Maßnahmen, dass aus dem Digitalpakt Mittel eingesetzt werden, um Geräte zu verleihen an Kinder, die zu Hause keinerlei Ausstattung hatten. Da sind wir schon bei dem, was ich tun muss. Mit welchen Maßnahmen könnte man die Familien erreichen? Denn was Sie geschildert haben, ist ja nicht ein Problem der Kinder, sondern der Familien. Die Familien müssen zuerst erreicht werden, dann erreicht es auch die Kinder letztlich. Ja. Welche Maßnahmen könnten greifen?
Also erstmal müssen wir ganz schnell die Unterstützungssätze in Hartz IV so erhöhen, dass die Menschen angstfrei über den Monat kommen. Das heißt, diese 439 Euro für einen Erwachsenen, die jetzt diskutiert werden, greifen aus unserer Sicht gar nicht. Das müssen über 600 sein. Das Zweite, was passieren muss, wir müssen den Eltern Chancen geben, wieder ihr Geld selber verdienen zu können. Wenn das der erste Arbeitsmarkt nicht richtet, müssen wir mehr öffentlich geförderte Beschäftigung einrichten, damit alle Eltern die Chance haben, auch arbeiten zu gehen, wenn sie dieses wollen. Die meisten wollen es. Und wir müssen drittens wesentlich mehr tun für die Vereinbarkeit für Familie und Beruf.
Herr Schneider, das sind Forderungen, die Sie nicht zum ersten Mal heute aufstellen. Warum geschieht denn in die Richtung nichts?
Na, die Armen und auch die Kinder sind auf der Lobby-Skala, so will ich es mal nennen, ganz unten. Das hat man jetzt wieder beim Konjunkturprogramm gesehen. Da werden über 200 Milliarden verabschiedet und nicht ein Cent findet sich hier für Bezieher von Hartz IV. Manchmal habe ich wirklich den Eindruck, es geht auch darum, dass man wenig im wahrsten Sinne des Wortes übrig hat für arme Menschen, so traurig wie das ist. Aber anders kann ich mir es langsam nicht mehr erklären.
Aber der Effekt ist natürlich ja auf Dauer einer, der zu einer Art Erosion unserer Gesellschaft führt, wenn Kinder aktuell in Kinderarmut leben und dadurch auf Dauer in ihrem Leben nicht teilhaben können an der Gesellschaft, sind sie irgendwann ja auch nicht mehr Teil der Gesellschaft und das führt schon zu einer Erosion.
Ja, aber das ist ein relativ neuer Aspekt, der erst in den letzten Jahren so ist. Vorher hatten wir uns ja an Kinderarmut auch gewöhnt. Die armen Kinder waren die Kinder, die später auch mal die schlechte Ausbildung hatten und die man dann für Jobs brauchte, die kein anderer machen wollte. Diese Jobs nehmen jetzt aber technologisch bedingt ab. Wir brauchen immer mehr gut qualifizierte Menschen. Das heißt, da bekommt Ihre Aussage jetzt völlig starke Relevanz. Wir müssen jetzt was tun. Das war in der Vergangenheit auch unter volkswirtschaftlichen Gesichtspunkten gar nicht so nötig. Im Moment ist es so, dass 2 Millionen Kinder, die bildungsmäßig in Anführungsstrichen liegen gelassen werden, ein Riesenproblem darstellen, was aber in den 60er, 70er Jahren noch nicht so der Punkt war.
Ja, aber damals wie heute gilt, die Effekte fehlender Bildung und Versäumnisse in der Politik zeigen sich erst Jahre, wenn nicht Jahrzehnte später. Ulrich Schneider war das, Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Gesamtverbands. Er stellt Deutschland bei der Bekämpfung der Kinderarmut ein Armutszeugnis aus. Nach prekärer Kinderarmut geht's jetzt um prekäre Arbeitsverhältnisse. Ein Beispiel. Die Deutschdozentin Ines S., sie war 27 Jahre lang an der Volkshochschule Friedrichshain in Kreuzberg in Berlin. Anfang 2019 beendete diese Volkshochschule die Zusammenarbeit von heute auf morgen per E-Mail. Daraufhin wollte die Dozentin zumindest noch die Honorare für die mit ihr geplanten Kurse. Schließlich waren sie im Programmheft für 2019 ja auch schon angekündigt. Sie klagte vor dem Berliner Arbeitsgericht. Vor wenigen Minuten endete die Verhandlung. Das Gericht wies die Klage ab. Mit der formalen Begründung, es habe kein wirksamer Vertrag vorgelegen. Der Prozess zeigt, welchen Status Volkshochschuldozenten und Dozentinnen haben. Einen äußerst schwachen. In Berlin fordern sie jetzt auch auf politischer Ebene ihre Rechte ein. Sebastian Engelbrecht.
Joachim Lehmann hat 16 Jahre lang Einwanderer in Integrationskursen an der Volkshochschule Friedrichshain-Kreuzberg in Berlin unterrichtet. Er vermittelte Hunderten die deutsche Sprache und Kultur und wie das Leben hier funktioniert.
Wenn man in dem Kiez nicht nur arbeitet, sondern auch wohnt, dann trifft man immer wieder nach vielen Jahren auch Teilnehmer und kommt natürlich ins Gespräch. Und dann hört man doch, wie wichtig so ein Integrationskurs für den Neustart in Deutschland ist.
Lehmann, ein promovierter Germanist, Ende 60, inzwischen im Ruhestand, fand beglückend, die häufig enormen Lernfortschritte seiner Schülerinnen und Schüler zu beobachten.
Diese Integrationsaufgabe, die könnte man heute auch als systemrelevant bezeichnen, die wurde eben auch zu einem großen Teil von den Volkshochschulen geleistet.
In ganz Deutschland sind die Volkshochschulen so etwas wie das Rückgrat der Integration. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge finanziert die Kurse. Aber was kommt bei den Dozentinnen und Dozenten an? 35 Euro bekommen sie für die Unterrichtsstunde, einschließlich der Vor- und Nachbereitung. Bei 25 Unterrichtsstunden pro Woche verdient ein Kursleiter an der Volkshochschule etwa 1.500 Euro netto im Monat. Genauso viel verdient zum Beispiel Dieter Hartmann, 55 Jahre alt, Romanist und Philosoph. Seit 20 Jahren unterrichtet er Deutsch an Berliner Volkshochschulen und als Ausbilder von Kursleitern. Wie alle Kursleiter ist Hartmann selbstständig. Wenn er mal krank ist und eine Stunde ausfällt, bekommt er kein Honorar. Nach Krankheit, Elternzeit oder Pflege von Angehörigen gibt es für Lehrkräfte wie ihn keine Garantie, dass er wieder beschäftigt wird.
Es ist aufgrund der kurzen Arbeitsverträge. Wir haben Honorarverträge in der Regel über 4 Wochen. Keinerlei Sicherheit da, wie viel kann ich im nächsten Monat arbeiten, obwohl ich mich im Programm zum Teil bis zu ein Jahr im Voraus festlegen muss und auch keine andere Arbeit annehmen kann.
Akademische Tagelöhnerei im öffentlichen Auftrag nennt das die Vertretung der Berliner Volkshochschuldozentinnen, zu der auch Dieter Hartmann gehört. Im Namen der Kolleginnen und Kollegen fordert Hartmann höhere Honorare, nicht nur für Integrationskurse, eine soziale Absicherung und eine tarifvertragliche Regelung. In Berlin weiß er dabei sogar das Abgeordnetenhaus auf seiner Seite. Das Landesparlament forderte Anfang Juni den Senat auf, mit den Gewerkschaften über eine tarifvertragsähnliche Rahmenvereinbarung zu verhandeln. Im Prinzip unterstützt auch Juliane von Westerholt dieses Ziel, die Direktorin des Deutschen Volkshochschulverbandes mit Sitz in Bonn. Zugleich weist sie darauf hin, das Angebot der Volkshochschulen müsse für alle bezahlbar bleiben, deshalb dürften die Kosten für die Kurse nicht zu hoch sein. Die Volkshochschulen finanzieren sich zu je einem Drittel aus Teilnahmegebühren, Zuschüssen von Ländern und Gemeinden und den Mitteln des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge. Hinter den Anspruch der Dozentinnen und Dozenten auf normale Arbeitnehmerrechte setzt von Westerholt aber auch ein Fragezeichen.
Die Volkshochschule ist in ihrer Gründung auch eigentlich genau von dem Kompetenzgewinn, kann ich es mal nennen, ausgegangen, dass man die Menschen, die in ihrem Hauptberuf besondere Erfahrungen haben, engagieren kann, um ihre Kompetenz und ihre Problemnähe zu den Volkshochschulen vor Ort mit einzubringen und das sozusagen als nebenberufliche Tätigkeit zu machen.
Aber die Zeiten haben sich geändert, meint Dozent Dieter Hartmann. Heute sei der abendliche Kurs des Lateinlehrers an der Volkshochschule nicht mehr das typische Angebot.
Das mag nach dem Krieg zu Beginn typisch gewesen sein für kleinere Volkshochschulen, gibt es zum Teil immer noch, aber der wesentliche Stundenumfang, ca. 70% der Stunden in Berlin, werden im Deutsch- und Integrationssprachkursbereich gemacht und es gibt ca. 800 Dozentinnen, die arbeitnehmerähnlich hier arbeiten.
Mit 35 Euro pro Unterrichtsstunde gehören die Dozenten in Deutsch- und Integrationskursen an den Volkshochschulen übrigens zu den bestbezahlten. Für die übrigen Kursstunden liegt der durchschnittliche Stundensatz bei etwa 20 Euro.
Weiterbildungsangebote, die machen nicht nur die Volkshochschulen, die im Übrigen viel besser sind als ihr Ruf. Viele freie Bildungseinrichtungen bieten Kurse oder Workshops an. Und natürlich auch die Hochschulen, das gehört mit zu ihren Aufgaben, auch in Corona-Zeiten. Und das hat Wirkung gezeigt.
Neue Normalität. Wie Corona unser Leben verändert.
In dieser Woche haben wir uns diese Frage schon mehrfach hier bei Campus und Karriere gestellt. Am Montag haben wir nach der neuen Normalität in den Schulen gefragt. Gestern nach der neuen Normalität in den Hochschulen. Heute soll es um die Weiterbildung gehen. Dazu habe ich vor der Sendung mit Renate Stratmann gesprochen, die am Institut für Bildungstransfer der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Biberach arbeitet. Diese HAW hat ihren Schwerpunkt in den Bereichen Bauwesen, Energie, Betriebswirtschaft und Biotechnologie. Und sie hat neben regulären Studiengängen auch Weiterbildungsangebote im Programm. Welche neue Normalität ist dabei entstanden? Das wollte ich von Renate Stratmann wissen. In welchen Bereichen wollen und werden Sie nicht mehr zurückgehen zum Status quo ante?
Wir haben festgestellt, dass die Teilnehmenden die Online-Teilnahme an Weiterbildung wirklich zu schätzen wissen. Wir wollen definitiv digitaler bleiben. Zum Beispiel haben wir im Bereich der Laborkräfte für ein Unternehmen in diesem letzten halben Jahr, das normalerweise in Präsenz stattfindet, Workshops angeboten, die jetzt online laufen mussten. Das heißt, wir haben im Abstand von 2 Tagen jeweils 6 Online-Seminare laufen lassen mit einer Professorin bei uns von der Hochschule. Begleitende Unterlagen, die zur Vor- und Nachbereitung zur Verfügung gestellt wurde. Und gerade das wurde von den Teilnehmenden als sehr, sehr positiv wahrgenommen, dass sie sich vorbereiten konnten auf diese Online-Seminare, Dinge noch nachlesen konnten, die Online-Seminare teils mit den Inputs auch aufgezeichnet wurden und sie dann dort in ihrem eigenen Tempo sich die Dinge erarbeiten konnten. Und genau das wollen wir jetzt dann auch weiterführen.
Höre ich da auch heraus, dass die Online-Weiterbildung für diese Klientel ein Vorteil ist, also mehr Weiterbildungsangebote genutzt werden?
Also da gehe ich ganz stark davon aus, weil im Homeoffice ist es natürlich so, dass man dann sich die Zeit nehmen kann, wenn das Seminar angesetzt ist und man nicht dem anreisen muss. Gerade in der Weiterbildung haben wir ein viel größeres Einzugsgebiet als in unserer Standardlehre, wo die Studierenden normalerweise vor Ort wohnen. So können wir unser Einzugsgebiet eben einfach auch erweitern und sagen, sie brauchen nicht anreisen für vielleicht ein 3-Stunden-Seminar, sondern das wird dann eben online stattfinden und eben die Flexibilität beim Lernen ganz klar, was ich vorhin schon sagte. Man kann lernen, wann man möchte, in dem Tempo, das man möchte, sich die Unterlagen heranziehen, mehr oder weniger, die man einfach benötigt, um zu seinem Lernstand zu kommen.
Die Hochschule Biberach bietet, wie alle Hochschulen in ihrer Third Mission, also in ihrer Weiterbildungsaufgabe, neben den normalen Studiengängen auch Weiterbildungsstudiengänge an. Das tun sie online schon längst. Was hat sich hier ergeben?
Wir haben im Bereich des Wirtschaftsrechts, Bau und Immobilien und im Bereich der Biotechnologie eben Angebote auf Bachelor- und Masterniveau, die wir auch als Einzelseminare oder als Zertifikate anbieten. Und die haben wir von jeher konzipiert als Blended Learning. Das heißt, wir haben große Online-Bereiche, das heißt digitale Angebote in unserer Lernumgebung, wo Videos zur Verfügung gestellt werden und dann im Normalfall eine Präsenzwoche, in der das Ganze dann vertieft wird mit Fallbeispielen oder eben ins Labor gegangen wird in der Biotechnologie. Und das ging in diesem Semester natürlich nicht, weil da keiner in die Hochschule kommen durfte. Und wir haben diese Präsenzwoche auch in den digitalen Bereich verlegt und dabei festgestellt, dass das definitiv auch seine Vorteile hat, weil, wie gesagt, wieder die Anreise wegfällt, die Studierenden sich dort auch austauschen können, auch im Vorfeld. Und die Gruppenarbeiten eigentlich online auch sehr gut laufen. Müssen aber sagen, in diesem Blended Learning Bereich wollen wir schon zurück zu wenigstens einer Präsenzwoche, weil das Ganze war ja sowieso schon größtenteils online.
Also ein bisschen sozialer Kontakt, wie wir das gelernt haben, ist sowohl für Schüler als auch für Studierende in allen Hochschulen ein wichtiger Aspekt.
Ganz genau. Diese soziale Präsenz ist einfach nicht zu vernachlässigen.
Insgesamt gesehen, Sie haben auch Kontakt zu Kollegen bundesweit. Was zeigt sich in der Weiterbildung? Gibt es da einen Trend zu einer höheren Akzeptanz der Online-Angebote?
Also ich glaube, auf Seite der Teilnehmenden wird dies schon seit Jahren eingefordert, dass mehr online angeboten wird. Wie wir vorhin gesagt haben, natürlich nicht ausschließlich, weil es einfach auch wichtig ist, die Kontakte zu haben und auch in Person vielleicht mit dem Dozierenden dann mal zu reden. Aber es ist ja einfach eine große Flexibilität. Die Problematik ist da eventuell, dass die Weiterbildungsunternehmen da noch nicht ganz so aufgestellt sind.
Der Mehrwert der digitalen Bildung und Weiterbildung scheint erkannt. Was ist jetzt in der neuen Normalität notwendig an Veränderungen, an Rahmenbedingungen, ja auch an neuem Bewusstsein?
Ja, wie ich gerade sagte, also die Problematik ist auch hier in Deutschland vor allem die Möglichkeiten der Technik. Viele kleinere Weiterbildungsunternehmen haben gar nicht die Möglichkeit, diese Dinge online anzubieten von der technischen Seite her. Und wenn wir dann zu den Kompetenzen kommen, das ist auch bei der Arbeit mein Kernbereich, wie sieht es da aus? Sind Lehrende, Dozierende überhaupt in der Lage, online wirklich die Lehre zu machen? Weil es ist nicht einfach ein Versetzen der Präsenzlehre in die Online-Lehre. Das denken sich viele einfach so und stellen dann ganz schnell fest, hups, das funktioniert nicht wirklich, weil die Aufmerksamkeitsspanne dort nicht so groß ist, weil Studierende oder eben auch Weiterbildungsteilnehmende abdriften. Man muss viel mehr Interaktion in die Veranstaltung einfließen lassen, die Motivation muss erhöht werden und dazu müssen die Dozierenden erstmal befähigt werden und dieses Bewusstsein muss entwickelt werden. Wir brauchen also dort wirklich einen Wandel.
Meint Renate Stratmann von der Hochschule für angewandte Wissenschaften Biberach zur neuen Normalität in der Weiterbildung. Peking will ausländische Lehrer in China stärker kontrollieren. Mehrere Ministerien haben gestern einen gemeinsamen Entwurf für neue Richtlinien vorgelegt, die unter anderem die Entlassung ausländischer Lehrer vorsehen, die mit ihren Handlungen, so wörtlich, die Souveränität des Landes beschädigen. Grundsätzlich sollen bei Verstößen gegen die neuen Regeln Entlassungen und Geldstrafen drohen. Das passt ins Bild. Die Regierung in Peking versucht seit Jahren, das Bildungssystem patriotischer zu gestalten. Betroffen sind jetzt wohl mehr als 400.000 ausländische Lehrkräfte. Musik.